Die Natur ist in der westlichen Malerei ein relativ neues Thema. In der Antike, in den Stillleben, war das anders. Sie kam erst in der frühen Neuzeit auf, in der Renaissance zuerst sehr zögerlich, wie Sie wissen, und auch nicht so, wie sie ist, sondern als Fantasiegebilde. In der Renaissance, der italienischen Renaissance, wie erwähnt, und in der flandrischen Malerei. Das Verhältnis zur Natur von uns Menschen in den westlichen Kulturkreisen ist zwiespältig. Ich erwähne nur das Wort, macht euch die Erde untertan. Aber vielleicht ist das auch nur eine etwas ungenügende Übersetzung aus der Bibel. Ich bin kein Bibelexperte. Eine Übersetzung im Interesse und im Imperativ des seltsamen Menschen, die wir repräsentieren, wie der Psychologe und Soziologe Henrichs, der jetzt in Harvard lehrt, das in einem hinreißenden Buch der seltsame Mensch, die seltsamen Menschen analysiert hat. Ich erlaube mir eine kurze Revue durch unser Verhältnis, unserer Vorfahren zur Natur am Beispiel mehr oder minder berühmter Gestalten aus der Kulturgeschichte. Johann Winckelmann, der Promoter des Klassizismus, verhängte die Fenster seines Reisewagens, wenn er die Alpen überquerte. Paul Cézanne soll behauptet haben, dass die Bauern von Aix-en-Provence und den umliegenden Liegenschaften das Montagne de Saint-Victoire erst durch seine Bilder gesehen hätten. Charles Baudelaire, der Poet, dem wir die Blumen des Bösen verdanken, nannte die Natur im Brief an einen Freund frech und unverschämt. Henri Matisse feierte sie in seinen Gemälden, wie vor ihm Claude Monet und Pierre-Auguste Renoir, als Quelle eines guten Lebens, wie Essen, Trinken und, pardon, es ist political nicht korrekt, schöne Frauen. In der deutschen Romantik galt die Natur als Hort der Selbstbesinnung und Selbstfindung, ein Spiegel der Innerlichkeit. Den meisten von uns Zeitgenossen erscheint sie höchst gefährdet, ja bedroht. Ja, bedroht aufgrund der sich abzeichnenden Klimakatastrophe. Von vielen aber auch als Ziel touristischer Neugierde oder schlicht als Müllhalde. Ich habe mir nie etwas aus Natur gemacht. Ich bin zwar auf dem Land aufgewachsen, das ist aber den historischen Zufällen zuzuschreiben. Ich bin ein leidenschaftlicher Stadtmensch. Trotz der Hitze gestern noch 10 Kilometer durch Stuttgart marschiert, allerdings unfreiwillig. Für die fotografische Künstlerin Isabel Munk ist die Natur aber das ausschlaggebende Motiv ihrer Kunst. Gegenstand und Arbeitsfeld in einem. In früheren Bildern betrachtete sie die Natur noch sozusagen aus einem archimedischen Blickpunkt. Die 4 Elemente standen im Fokus des künstlerischen Interesses, Feuer und Wasser sowie Luft und Erde als die notwendigen materialen Bedingungen ihrer Feuer- und Wasserbilder, die Sie hinter mir sehen und oben auf der Belletage. In Anbetracht der knappen Zeit für meine Ausführungen beschränke ich mich auf den aktuellen Zyklus Waldbilder. Weltbilder, Waldbilder. Der Versprecher ist ganz symptomatisch. An dieser Stelle muss ich erwähnen, oder sollte ich erwähnen, die Künstlerin realisiert ihre Arbeiten stets in Werkgruppen. Was heißt, dass sie ihren Bildern oder den Werkgruppen, den Zyklen, einen thematischen, formalen und atmosphärischen Zusammenhang vermittelt zwischen den Einzelbildern, sodass das Einzelbild zwar ein Einzelbild ist und wirkt, aber alle Bilder zusammen machen dann das Werk aus. Aber es ist kein narrativer, kein erzählender Zusammenhang. Für die früheren Bilder mischte sie analoge und digitale Verfahren. Analog für die fotografische Seite, digital für die Kompilation der vielen fotografischen Bilder, die sie von einem Sujet, von einem einzigen Sujet anfertigt, vulgo dem Computer. Jedes einzelne Bild vergegenwärtigt, wenn man so will, einen einzigen Gegenstand, konkret einen bestimmten Baum, einen alten Baum. Frau Munk entscheidet sich in ihrer Kunst für alte, für Bäume mit Charakter. Aber das findet sie selten und trifft auch nur für die Bäume zu, um keine Missverständnisse zu erregen. Bei der Auswahl des Motivs ist neben Erfahrung und Interesse auch der Zufall im Spiel. Ist die Entscheidung für einen Baum gefallen, setzt ein außerordentlich aufwendiger Schaffensprozess ein. Der kann sich für ein Bild auf die Dauer von 140 Stunden erstrecken. Genauer, zunächst umrundet sie den auserkorenen Baum mit ihrer Kamera in drei unterschiedlichen Höhen. Die Kamera befindet sich auf einem Stativ. Dabei fotografiert sie die Details in außergewöhnlicher Nähe und muss, um eine einheitliche Stimmung der späteren Resultate zu erzielen, stets auf die Beleuchtung und die Lichtintensität achten, da Schatten etwa den Bildeindruck mehr oder minder stark verändern würden. Mit dem Resultat der fotografischen Bilder sind nun die Bausteine vorhanden. Danach beginnt die Künstlerin erst den spezifischen, künstlerischen, kreativen Akt. Mit Hilfe des Computers verschmilzt die Künstlerin die 100 fotografischen Bilder, die sie gemacht hat, zu einem einzigen Bild. Den Vorgang bezeichnet die Künstlerin mit einigem Recht als Komposition. Im technischen Sinne handelt es sich um eine Montage ohne sichtbare Schnittstellen. Aber beide Begriffe treffen den Schaffensprozess nur annähernd. Was zeigt, wir betreten hier in der Terminologie Neuland. Das ist für mich ein Stichwort, um mich dem zuzuwenden, was wir sehen. Wir sehen, was es in der erfahrbaren Wirklichkeit nicht gibt. Obwohl alle Bilder, die förmlich in das Ergebnisbild eingeflossen sind, gemäß unseren Vorstellungen ein Stück, einen Zeitpunkt, einen Aspekt sichtbarer Realität wiedergeben. Wir erkennen Einzelheiten, Wurzeln, die Rinde der Bäume, Moose, welche die Wurzeln verdecken, Verletzungen, Auswüchse, Geflechte. Doch sämtliche Wahrnehmungsmerkmale fügen sich zu einem kompakten Bild, das eine andere Realität, eine ungemein variationsreiche Realität und gleichwohl eine Realität eigenen Rechts sui generis darstellt. Eine Realität der künstlerischen Imagination, eine Realität der Kunst. Es ist eine von der empirischen Erfahrung abgehobene, abweichende Realität befindet sich aber, wie der Bonner Philosoph Gabriel das in einem seiner tollen Bücher beschrieben hat, in einem anderen Sinnfeld als unsere konkrete Realitätserfahrung, wenn ich das einmal so sagen darf. Das ist aber auch nicht korrekt. Andererseits wächst jedes dieser Bilder über seinen Rahmen hinaus. Mindestens erscheint es dergestalt. Es wächst in anderen Worten über sich hinaus, greift virtuell auf die Wand über und zugleich in das Reich unserer Fantasie, der Fantasie der Betrachter der Bilder. Zwar sehen wir keine im Bild versprochenen Waldstücke, weil die Bilder mit unseren Vorstellungen von Wald nicht ganz zu übereinstimmen scheinen, sondern Bilder, die neue Vorstellungen oder andere Vorstellungen von Wald stiften. Es sind in der Regel flächige Bilder ohne besondere Raumillusion oder sagen wir besser mit einem reliefartigen Gepräge. Sie richten eine Wand vor unseren Blicken auf. Kurzum, sie verfolgt das große Problem der Kunst der Moderne, der Malerei der Moderne, die immer thematisiert hat, das Verhältnis von Raum und Fläche und deren Ziel es war, dieses Verhältnis von Raum und Fläche als Einheit erscheinen zu lassen, als nicht fixierbar, als immer wieder schwankend hin und zurückgehend. Sie können das selber feststellen, wenn Sie sich den Bildern nähern und wieder entfernen. Im Grunde spiegelt sich das, was heute Erfahrung eben der Quantenphysik ist, der sogenannten Elementarteilchen, die auch keinen festen Standort haben, die immer hier und da sind. Jetzt kommt die. Gleichzeitig laden die Bilder uns aber ein, auf ihnen unsere Augen spazieren zu führen. Und darüber hinaus, indem wir ihren Farb- und Formfluss in die Vorstellung, in unsere Vorstellung auf die Wand projizieren. Und anders als die Formen verändert Frau Munk die Farbe im Vergleich zum Realitätseindruck ihrer Gegenstände nicht. Wenn ein Stück Baum rot erscheint, so ist er rot gewesen. Bei den Eiben kann man das feststellen, während besonderer Klimaumstände. Und wir könnten uns auch dank ihrer Formate an ihnen vorbei bewegen, also körperlich aktiv werden oder, wie ich eben gesagt habe, hin und her gehen. Das heißt, das Sehen ist im Grunde eine richtig leibliche Erfahrung, wenn wir es richtig anfangen. Diese Bilder, wie überhaupt die Bilder der Moderne, befreien uns aus dem unterschwelligen Zwang, der sich in der üblichen Fotografie erhalten hat, nämlich zu sehen nach Maßgabe. Es ist so, wie auf dem Bild wiedergegeben oder wie wir es sehen. Faktisch ist es nie so, sondern reicher, lebendiger, interessanter. Klar, der Verlust der Perspektive in der modernen Kunst hat die Betrachter verunsichert. Das war auch ihr Zweck. Denn nur wer unsicher ist, ist sozusagen auf dem Kiviv, offen für Überraschungen, offen für neue Erfahrungen und flexibel. Denn er oder sie haben sich ihre Neugierde bewahrt. Sie werden dadurch auch zu Mitschöpfern der Bilder, indem sie ihre Fantasie einbringen und nicht darauf aus sind, das zu sehen, was man ihnen vorschreibt oder was sie wissen oder was sie zu glauben wissen. Kunst hatte immer diesen Freiheitsimpuls. Insofern ist Kunst immer politisch gewesen. Am Telefon sagte mir Isabel Munk, in ihrer Kunst sei der Gedanke von Werden und Vergehen eine wichtige Inspiration. An der Bewegung, die uns die Bilder sozusagen unterschwellig anempfehlen, um sie vollständig wahrzunehmen, zeigt es sich. Zeigt sich dieser Impuls auf unsere Leiblichkeit, auf unsere Physis. Und vielleicht liefern die Bäume auch die treffenden Metaphern für diesen Gedanken des Werdens und Vergehens. Eben nicht allein der Vergänglichkeit, sondern auch des neuen Lebens. In seinem Buch The Hidden Company, That Trees Keep, schildert der Biologe James Binardi die Fülle von neuem Leben, das erst durch den Tod eines Baumes entsteht. Zitat: Der Baum wird zu einem Biotop. Zitat Ende, schreibt der Rezensent der FAZ von gestern über das Buch. Jedes Leben, sagt der französische Philosoph und Soziologe der Verschwendung Georges Bataille, basiert auf Tausenden von Toten. Das ist nicht tröstlich, das kann ich Ihnen versichern, vor allen Dingen in meinem Alter. Aber dennoch ist es tröstlich und wir sollten das Werden nicht vergessen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, bewusst sage ich Vergnügen, beim Sehen dieser Ausstellung, viele neue Erfahrungen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.